Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. 17. August 2022, welch ein Datum. Und das Wetter, ja, das, Andreas, ist nicht so ganz, wie du es dir wünschst.
Eigentlich schon, aber es ist eben nicht dieser Sommertag, den wir hier sonst immer zu vermelden haben, denn heute regnet es und zwar den ganzen Tag und man hat sogar gesagt, heute Nachmittag richtig dolle, dass hier 50 Millimeter an Regenmenge runterkommt. Das ist viel und das ist gut. Morgen auch noch ein bisschen und ab Nachmittag kommt dann wieder die große Sonnenperiode fürs kommende Wochenende und auch die nächste Woche durch. Also eigentlich läuft es ideal.
Es ist ja immer wieder erstaunlich, es passieren bahnbrechende Dinge auf der ganzen Welt und ja, die Natur macht weiter wie bisher. Im Sommer scheint die Sonne, im Winter schneit es, im Herbst stürmt es, im Frühjahr auch und ja, die Rhythmen der Natur werden eingehalten, während sich hier auf der Erde im aktuellen Geschehen alles nahezu überschlägt. Heute, als wir anfingen mit dem in die Nachrichten schauen und nochmal gucken, was ist jetzt noch heute Aktuelles, da wurden wir natürlich von vielen Seiten von euch aufgeschreckt. Oliver Jannig, der große Truther Oliver Jannig, sei verhaftet worden und es ist die Rede davon, dass er ausgeliefert werden soll nach Deutschland. Darüber hat er auch auf 1 bzw. Stefan Magnet berichtet. Und also erstmal bitten wir euch, schreibt es uns bitte nicht mehr. Wir wissen es, wir haben es mitbekommen und es scheint auch einiges dran zu sein. Es scheint aber auch einiges sehr spekulativ zu sein. Es gab inzwischen eine Runde, die bei Getter zusammenkam unter der Ägide von Oliver Flesch, dem Journalisten. Früher war er bei der Bild-Zeitung und der hatte ja eine oder hat eine enge Zusammenarbeit auch mit Oliver Jannig. Und da ist vieles spekuliert worden. Also Stefan Magnet beispielsweise sagt, ja, also es sei ein ganz großes Interview geplant gewesen über Freimaurer. Und am Anfang hörte es sich so ein bisschen an, ob es vielleicht in die Richtung gehen würde. Es werden Vergleiche gezogen zu dem amerikanischen freien Journalisten Alex Jones von Infowars, dem man gerade eine fast 50 Millionen Dollar Strafe aufgebrummt hat. Also man hat den Eindruck oder kann den Eindruck bekommen, dass die freie Nachrichtenszene zunehmend belastet bzw. verfolgt wird. Es gibt aber auch ganz andere Aspekte. Du hast dir das auch alles angesehen, Andreas.
Naja, man springt jetzt erstmal auf den Zug auf und ehrlich gesagt, das versuchen wir eben nicht, weil wir vermeiden wollen, beispielsweise unverifizierte, unvalide Daten gleich nach außen zu tragen und vor allem dann ein Bild zu vermitteln, welches wieder Ängste verursacht. Und wir wollen eben halt keine Ängste verursachen, sondern wir wollen in der sachlichen Ebene bleiben und nur den klaren Sachverstand ansprechen, dass die Menschen geistesgegenwärtig ihre Situation, ihre eigene Lage am besten managen können. Das ist unser Ziel und aus diesem Grunde haben wir nicht darüber berichtet gleich, und zwar einfach aus, obwohl wir es natürlich gleich von Anfang an genauso wissen, wir haben dieselben Zugangsmöglichkeiten und so weiter, aber wir wollen dann eben halt ein bisschen recherchieren. Und das ist auch wichtig, denn es stellt sich ja im Nachhinein raus, als ob es doch etwas anderes ist als ausgerechnet seine Arbeit, die ihn zu dieser Festnahme, also ich weiß nicht, ob er in Haft ist, das wäre ja die Verhaftung, sondern es geht wohl offenbar um eine Festnahme. Und ob sie vorübergehend oder nachhaltig ist, das müssen wir erst klären und dann die Hintergründe, bevor wir dann überhaupt Stellung nehmen wollen.
Also, es gibt wohl zwei mögliche Begründungen. Ich will mal von vornherein durchgehen. Bei diesem Stream mit Oliver Flesch war auch ein Rechtsanwalt dabei, Markus Roscher, der hat versucht, eine rechtliche Einschätzung vorzunehmen und er sagt, es sind nur Mutmaßungen möglich, es gibt keinerlei gesicherte Angaben, deswegen sind alle möglichen Gründe eben erstmal wackelig. Und man hat darüber diskutiert, was hat denn Oliver Janich für einen Aufenthaltsstatus. Die Einschätzung ist schwierig, keiner weiß es, ob er so eine permanente Aufenthaltsgenehmigung hat oder eben nicht. Und ja, also es geht auf der einen Seite um seine journalistische Arbeit, die ja in das politische Geschehen eingreift. Man muss dazu sagen, Oliver Janich ist dafür bekannt, eine sehr klare Aussprache zu haben. Also ja, er spitzt die Dinge zuweilen ordentlich zu und ärgert auch die Behörden natürlich und viele andere Leute mit seinen Aussagen, wo er tatsächlich wenig Rücksicht oft auf Diplomatie nimmt, weswegen man schon meinen könnte, dass der eine oder andere in den deutschen Behörden sauer sein könnte. Aber es ist nicht so, dass das der eigentliche Grund sein muss, du hast es gerade schon angesprochen, sondern das hat dann auch Stefan Magnet von Auf 1 gepostet. Es könnte auch sein, dass es sich um eine private Angelegenheit, eine persönliche Angelegenheit handelt von Oliver Janich dort auf der Insel. Also in dem Stream wurde das so ausgeführt, dass Oliver Janich einem anderen die Frau ausgespannt habe und dieser Amok laufe und dass es zu Gewalttätigkeiten gekommen sein soll. Und wenn es aber nur ein Gewaltdelikt auf den Philippinen wäre, ich sage mal in Anführung nur, dann würde er, das sagt auch der Rechtsanwalt, wohl kaum abgeschoben werden.
Ja, genau. Also wir merken hier, es ist ein reines Stochern im Nebel. Mir missfällt das wirklich sehr. Also unterm Strich gesehen würden wir am liebsten gern darüber erst sprechen, wenn wir gesicherte Daten haben, eben nochmal, um nicht noch zusätzliche Ängste zu forcieren, weil es sind viele Menschen kritisch denkend. Und wenn es dann solche Sachen gäbe, dass jemand festgenommen wird, nur aufgrund seiner politischen Äußerungen und würde dann so abgeschoben werden, dann ist es ein ganz sensibles Thema. Und das ist natürlich ein Schlag für alle, die sich kritisch mit dem System auseinandersetzen, sich dann noch weiter zurückzuziehen. Mit anderen Worten, ein Bärendienst, der hier auch dann dargestellt wird. Also unterm Strich gesehen sehe ich hier von einer Abschiebung erst einmal gar nichts, sondern wir haben bisher einfach nur trübe Daten, die wir hier mehr oder weniger diskutieren müssen, weil die Nachfrage jetzt so groß ist. Und deshalb möchten wir das trotzdem auch ein bisschen runterfahren, um dann eben halt eine klare Linie zu bekommen.
Ganz genau. Also wir haben überlegt, ob wir das Thema überhaupt hier heute hineinnehmen sollen in den Podcast. Wir tun es aber, weil tatsächlich so viele von euch in absoluter Panik jetzt sind und sagen, meine Güte, dann ist man ja auf der ganzen Welt nicht mehr sicher. Und das glauben wir nicht, sondern wir denken auch, dass es schon wirklich juristische Gründe braucht, um jemanden von den Philippinen nach Deutschland auszuliefern. Und es sieht tatsächlich auch nicht danach aus, denn Stefan Magnet hat als letztes jetzt gepostet, er habe Hinweise auf eine konkrete deutsche Behörde erhalten, käme dort aber nicht weiter. Die deutsche Behörde, die laut seiner Information die Auslieferung beantragt haben soll, weiß nämlich gar nichts davon. Und Magnet zitiert diese Behörde hier. Sehr geehrter Herr Magnet, ein Strafverfahren ist gegen Herrn Janich bei uns nicht anhängig. Für etwaige anhängige Ermittlungsverfahren liegt die Pressehoheit bei der Staatsanwaltschaft. Dies gilt auch für etwaige Maßnahmen, die auf ermittlungsrichterliche Anordnungen zurückgehen.
Ja, also ich sage mal, ist alles selbsterklärend. Auch hier haben wir wieder Aussagen aus einer Quelle von einer Behörde, wo mehrere Faktoren und auch, ich sage mal, Störfehler drin sein könnte, auch Übertragungsfehler. Wir können jetzt einfach nur abwarten, was wirklich passiert.
Ja, wir könnten vielleicht noch mal einen Blick werfen, Andreas, zum Thema Auslieferungsrecht. Denn das wird jetzt heiß in den Foren diskutiert. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die Deutschland verlassen wollen, gerade weil sie systemkritisch sind und man vielleicht auch Sorge bei der Kommunikation mancher Themen hat. Es geht also nicht um die Umgehungsversuche vor einer Verurteilung bei schweren Straftaten, über die wir hier sprechen wollen, sondern um die Auslieferungsrisiken bei nicht konformer Verhaltensweise. Zum Beispiel im Rahmen einer politischen Agenda. Und da wird ja erfahrungsgemäß die Freiheit auch immer enger. Wann ist das Risiko am höchsten, ausgeliefert zu werden?
Naja, das interessiert momentan viele, weil ja viele auch Deutschland verlassen wollen, einfach weil die politische Agenda eine Dimension erreicht hat, dass alleine schon fehlerhaftes Denken sehr schnell zu einem Straftatbestand führen kann. Das sind gefährliche Anzeichen der Abschaffung der Demokratie. Also, wenn man in einem Land ist, ist es wichtig zu wissen, dass der größte Schutz vor Auslieferung dann vorhanden ist, wenn ein juristisch eindeutig definiertes Auslieferungsabkommen besteht.
Ist das nicht umgekehrt so, wenn keins besteht, dass das besser ist?
Nee, genau eben dann nicht. Es ist also ganz anders, als man es im ersten Moment glaubt. Mit einigen Ländern hat Deutschland zum Beispiel einen Auslieferungsvertrag geschlossen, zum Beispiel USA, Australien, Türkei, aber auch Kanada zum Beispiel. Und diese Verträge regeln dann die Grundlagen, nach denen man eventuell gegenseitig dann ausliefern kann oder eben halt auch nicht.
Ja, wir müssen ja wohl auch unterscheiden zwischen Auslieferungen innerhalb der EU gegenüber den Auslieferungen aus anderen Ländern oder Erdteilen.
Das ist wirklich ganz wichtig, weil wir haben ja den sogenannten europäischen Haftbefehl im Rahmen der EU. Und der macht es den Behörden ganz leicht, eine Auslieferung innerhalb der EU sofort zu vollstrecken. Das finde ich übrigens sehr dramatisch, denn man muss hier schon sehr vorsichtig sein. Was bei einem Land eine Straftat ist, braucht beim anderen noch lange keine Straftat sein. Aber das spielt hier keine große Rolle. Es muss dann allerdings eine schwere Straftat vorgeworfen werden, also mit einer drohenden Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen für EU-Länder, dann einer EU eine Auslieferung zu verweigern.
Andreas, es gibt ja auch bei einigen Ländern überhaupt keine Verträge für die Auslieferungen. Ich dachte bislang immer, das sei gut. Und dazu gehören zum Beispiel Costa Rica, Bangladesch, aber eben auch die Philippinen dort, wo Oliver Janich lebt. Sind denn dort Personen sicherer vor Auslieferungen oder sind sie jetzt nicht sicherer? Ich verstehe es eigentlich immer noch nicht.
Also ich würde sagen, also wer jetzt auf den Philippinen, Bangladesch oder Costa Rica und so weiter lebt, der ist definitiv dann unsicherer. Also es ist das Gegenteil von dem, was man glaubt, denn wenn es keine klaren Verträge gibt zu Auslieferungsverfahren, dann werden solche Verfahren diplomatisch geregelt. Und dann ist es natürlich überhaupt nicht auszuschließen, dass man dann mit internen Hinterhofdeals relativ schnell übereinkommt. Man könnte zum Beispiel sagen, wir machen doch noch mal einen kleinen Schnaps auf in Sachen zusätzlicher Entwicklungshilfezahlungen gegen die Auslieferung. Das lässt sich dann auch immer relativ schwer nachvollziehen. Also ich sehe zum Beispiel die Causa Julian Assange. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Beispiel. Ohne ein klares Auslieferungsabkommen aus England zum Beispiel, die haben ja auch mit USA eins, würde nach meiner Meinung Assange schon vor Jahren in die USA überführt worden sein. Aber die Gesetze und die daraus anschließenden Verfahren machen den Vorgang eben nicht so einfach, jemanden auszuliefern, als wenn es überhaupt keine Regelung gibt.
Ja, danke schön für diese Einschätzung. Wir werden das Thema weiter im Auge behalten, möchten aber auch alle bitten, die Panik bitte etwas runterzufahren. Nochmal, wir sprechen ja auch immer wieder darüber, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Es gibt abschließend noch einmal zwei mögliche Gründe, dass Oliver Janich verhaftet wurde oder festgenommen wurde. Ob er ausgeliefert wird, wissen wir im Moment noch gar nicht, weil deutsche Behörden bis jetzt sagen, sie wüssten nichts davon. Also entweder eine Privatsache, wo es Zoff gibt zwischen zwei Männern, oder eben eine politische, ja, Causa. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt über dieses Thema gesprochen. Und ich hoffe, ihr seid auch alle mit dieser Aufarbeitung erstmal einverstanden und zufrieden. Denn manchmal braucht es etwas Zeit, bis man die wahre Faktenlage kennt. Oder meistens ist es so. Und dann können wir darüber auch weiterreden. Was jetzt offenbar keine Spekulationen zulässt, ist ein Auftritt von Bundeskanzler Scholz. Damit sind wir beim nächsten Thema. Der hat nämlich während einer Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Abbas irgendwie für einen Fauxpas gesorgt, der große Empörung ausgelöst hat. Denn Herr Abbas hat sozusagen den Holocaust relativiert. Und da hat Herr Scholz nicht widersprochen. Und es gibt jetzt eine Menge Empörung. Zum Beispiel CDU-Chef Merz schreibt auf Twitter, das sei ein unfassbarer Vorgang im Kanzleramt. Der Bundeskanzler hätte dem Palästinenserpräsidenten klar und deutlich widersprechen und ihn bitten müssen, sofort das Haus zu verlassen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster, war ebenfalls empört und sagt, dass eine Relativierung des Holocaust gerade in Deutschland bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt unwidersprochen bleibt. Das sei ein skandalöser Vorgang. Andreas, also das schlägt hoch auch die AfD. Jürgen Braun, der Abgeordnete, war empört. Der sagt, 16 Stunden bis der Bundeskanzler sich überhaupt zu einer Reaktion befähigt sah. Denn es ist also stundenlang gar nichts passiert. Und heute Morgen fühlte er sich dann berufen dazu, zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen von Abbas zu reagieren. Und der AfD-Bundestagsabgeordnete Braun sagt, als es aber darauf ankam, schien er vergessen zu haben, welche Bedeutung das Wort Holocaust in Deutschland hat.
Ja, es ist so für mich wirklich diese Empörungsbereitschaft, die jetzt nach oben schlägt, hier in einer gewaltigen Form. Obwohl ja eigentlich bekannt ist, dass Herr Olaf Scholz eine Relativierungsgrundhaltung ja durchaus sogar mit vertritt. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass er gesagt hat, Deutschland müsste wieder sich der Führungsrolle bewusst werden in Europa und könnte sich nicht länger unter dem Druck und unter der Schuld des Zweiten Weltkrieges und deren Zeit beispielsweise zwischen 33 und 45 permanent unterdrücken lassen. Wenn ich sehe, dass der SPD-Vorstand Klingbeil, eigentlich stimmt, der kommt aus meiner Ecke sogar noch, aber ich habe den Namen vergessen, dass der Mann beispielsweise auch gesagt hat, wir müssen uns der Führungsrolle wieder bewusst werden und das im Rahmen des offenbar getrübten Geschichtsbewusstseins, was man hier rein interpretieren kann. Da wundert mich das natürlich nicht, dass dann natürlich, nachdem die Medien sofort aufspringen und das Riesenfass aufgemacht haben, dann alle aus den Löchern gekrochen kommen, einschließlich Friedrich Merz und nochmal schnell draufhauen. Auch das ist völlig klar. Ja, es ist eine dramatische Verfehlung, aber seine Grundhaltung ist irgendwie auch nicht ganz neu, wenn man mal ehrlich ist. Ich meine die von Scholz.
Also ich will vielleicht mal kurz wiedergeben, was Herr Abbas gestern bei der Pressekonferenz mit Herrn Scholz in Berlin gesagt hat. Mehr oder weniger hat er Israel einen vielfachen Holocaust an den Palästinensern vorgeworfen, wörtlich. Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen und hat dann hinzugefügt, 50 Massaker, 50 Holocausts. Das ist schon eine große Provokation, wo man normalerweise sofort einlenken muss. Das hat Herr Scholz nicht getan. Herr Abbas hat sich jetzt entschuldigt bzw. die Sache relativiert. Er habe in Berlin nicht die Einzigartigkeit des Holocaust in Frage stellen wollen, sondern vielmehr die Verbrechen und Massaker gegen das palästinensische Volk gemeint, die Israels Streitkräfte begangen hätten. So, also so ist das jetzt aufgelöst worden. Allerdings muss man schon sagen, was hat Herrn Scholz dazu bewogen, gar nicht einzugreifen? Ich meine, dieses Bewusstsein müsste er als deutscher Bundeskanzler allemal haben, dass so etwas nicht unwidersprochen im Kanzleramt stehen bleiben kann bei einer Pressekonferenz. Und hier heißt es in einem Artikel der Jungen Freiheit, was hinderte Scholz eigentlich daran, auf die Äußerungen einzugehen, obwohl sein Pressesprecher die Pressekonferenz abmoderiert hatte. Darf ein Kanzler, der das während den Anfängen im Munde führt, sich so aus der Affäre ziehen? Denn er hat ja das dann auch relativiert, der Herr Scholz bei Twitter. Er sei eben zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen. Aber es heißt offenbar, dass Scholz sich damit rausgeredet habe, dass ja der Pressesprecher sofort sozusagen abgebunden hätte.
Ja, wir kommen jetzt in die Relativierungen der Relativierungen der Relativierungen. Das heißt, jetzt beginnt das Ganze mehr oder weniger auch zu einem Schauprozess zu werden. Was für mich entscheidend ist, ist die Tatsache, dass Scholz diese Aussagen schlicht und ergreifend nicht nur geduldet hat, sondern er war offenbar überfordert, auch mit einer Reaktion. Vielleicht ist er schlicht und ergreifend auch gar nicht in der Lage, weder philosophisch noch intellektuell überhaupt ein solches Amt auszuführen. Und das zeigt es ja momentan ganz deutlich an allen Kanten, denn es brennt ja so ziemlich in allen Entscheidungsprozessen. Und jetzt findet man natürlich auch wieder etwas, und er steht ja sowieso schon angeschlagen mit seiner Cum-Ex-Affäre und all diese Dinge. Ich habe das Gefühl, er ist schlichtweg überfordert. Aber das ist mittlerweile ein typisches Phänomen, glaube ich, in der gesamten Politik, die wir da zurzeit in Berlin vorfinden.
Andreas, das, was du vorher gesagt hast, dass du eben das vielleicht so ein bisschen grundsätzlich bei ihm erkennst. Die Junge Freiheit schreibt hier oder erinnert daran, dass Herr Scholz Anfang des Jahres eindringlich davor gewarnt hatte, dass Impfgegner das Holocaust-Gedenken relativieren würden. Er hatte gesagt, wir haben immer wieder gesehen, wie die Erinnerung an den Holocaust auf unseren Straßen bewusst verfälscht wurde, etwa bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Damals war er tatsächlich um keine Worte verlegen.
Ja, das ist natürlich dann der Unterschied, ob es dann um Menschen geht, denen er vielleicht näher steht oder nicht näher steht. Vielleicht ist ihm der Palästinenserführer einfach näher als Impfgegner, die zu seinem eigenen Volk gehören. Und auch das spricht schon wieder Bände zur Einstellung seiner Position, wo er als Kanzler vereidigt wurde, jeden Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. Dazu gehören natürlich auch die Impfgegner. Also wir sehen hier eben halt schon eine charakterlich besondere Eigenschaft.
Aber es wird sich wahrscheinlich um einen kurzen Aufreger handeln, denn wir sehen ja auch bei allen anderen Vergehen, die man von juristischer Seite durchaus dem Bundeskanzler vorwerfen kann, dass die relativiert werden, dass es dann irgendwann heißt, nö, ist im Sande verlaufen, hat sich erledigt und wir machen weiter wie bisher. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja, wir haben überall auf der Welt Geschichtsverfälscher und auch kuriose Ansichten. Auf der anderen Seite muss eine Diskussion auch immer irgendwie erlaubt sein in alle Richtungen, aber in diesem Bereich ist hier natürlich Deutschland in einer besonderen geschichtlichen Framing-Situation auch Rahmenbedingungen eingefasst. Und da gehen bestimmte Dinge eben halt nicht. Und jeder weiß das. Und wenn man dann an solchen Grundmanifesten scheitert, da muss man sich fragen, ob man am richtigen Platz sitzt.
Genau, aber das fragen wir ja hier die ganze Zeit. Und die Dinge sind, wie sie sind. Man kann manches nicht ändern. Wo wir Änderungen vornehmen können, das ist in unserem Geist, in unserem eigenen Verhalten, indem wir lernen, nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern indem wir wissen, wir müssen anfangen, bei uns die Änderungen, die diese Welt zur Genesung bringen sollen, zu entwickeln und eben nicht mit dem Finger auf wer weiß, wie viele Menschen zeigen.
Genau so ist es.
Andreas, wir kommen noch mal zu der Affäre RBB. Um Patricia Schlesinger, die ja als ARD-Vorsitzende und als RBB-Intendantin zurückgetreten wurde. Und da wird jetzt verhandelt, wird sie ihre Bezüge, ihre Pensionsbezüge durchbekommen, wird sie eine Abfindung erhalten. All das ist noch nicht wirklich beschlossen. Alle Gremien sind aufgescheucht. Wir haben gestern oder vorgestern war es, gab es eine Sondersendung bei Jung und Naiv auf diesem Kanal. Da sind einige RBB-Moderatorinnen bzw. Mitarbeiter und auch Stefan Niggemeier, ein großer Bild-Zeitungskritiker, zusammengekommen und haben schon anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden über diese Causa gesprochen. Man hat das also auch nach innen hin beleuchtet. Wie sind die Mitarbeiter mit der Entwicklung des Protztums von Frau Schlesinger umgegangen? Und da konnte man durchaus merken, dass da einiges passiert ist, dass also diese Mitarbeiter stellvertretend für viele andere vielleicht sich sehr betroffen gezeigt haben, auch was ihre eigene Sorglosigkeit in der Beobachtung angeht.
Also ich habe diese Geschichte nicht gesehen, dieses Interview oder diesen Talk, der da gelaufen ist. Aber es ist ja immer das Gleiche. Wir haben eine große Anzahl von Mitarbeitern, die ehrlich und aufrichtig fleißig ihren Job nachgehen. Ich glaube, es gibt auch viele Journalisten, die würden gern ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen, wenn es dann nicht da irgendwelche Etagen gäbe, und die sind nun mal ganz oben, indem man mehr oder weniger den Boden der Realitäten verlassen hat, sich in einer Parallelwelt bewegt, mehr oder weniger von ganz anderen Seiten die Order entgegennimmt und die entsprechend generalstabmäßig umsetzt. Und das Ganze wird natürlich dann honoriert, denn eine Seele kostet ja auch ein bisschen Geld, die man dann beispielsweise nutzen will, und das sind ja dann solche führenden Positionen, ob das in großen Konzernen ist oder in Medienanstalten, und auch in den öffentlich-rechtlichen Medien ist das der Fall. Und die leben dann natürlich auf großem Fuß. Es ist nichts anderes als eine Form von Schmieren und Korruption auf einer bestimmten Art, die nicht unbedingt jetzt, ich sage mal, strafrechtlich verfolgbar wäre, aber die in der Wirkung natürlich eben halt genauso ist.
Ja, und inzwischen werden neue Informationen veröffentlicht zu dieser Angelegenheit von Frau Schlesinger. Und es heißt, wahrscheinlich wird das Ganze noch weitaus höhere Kosten für den Gebührenzahler verursachen, als das zunächst absehbar war. Denn ein nicht unerheblicher Teil wird jetzt auf die Anwaltskosten entfallen. Und das hat die Compliance-Beauftragte des RBB mitgeteilt. Die hatte zur Prüfung der Vorwürfe gegen den Sender, gegen Frau Schlesinger, eine externe Anwaltskanzlei beauftragt. Und der Verwaltungsrat hatte sich diesem Auftrag angeschlossen. Normalerweise haben die ja eigene Justiziare. Jedenfalls ist das meine Erfahrung, was die Rundfunkanstalten angeht. Als ich noch da war, war es so. Und alleine bei der Kanzlei Lutz Abel seien 13 Anwälte mit der RBB-Affäre beschäftigt, also eine außenstehende Kanzlei. Darunter seien Experten für Compliance-Fragen, Vergaberecht, Arbeitsrecht sowie IT-Recht, Datenschutzfragen. Hinzu seien 3 weitere Juristen anderer Kanzleien gekommen für Straf- und Presserecht und so weiter. Patricia Schlesinger wird von 2 Anwälten vertreten. Das sind jetzt die Gegenanwälte. Die werden wahrscheinlich dann wohl nicht vom RBB bezahlt, sondern von ihr. Ebenso ihr Mann Gerhard Spörl, der wird auch von einem Strafrechtler verteidigt bzw. vertreten. Und der ehemalige Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, auch nochmal von einem Anwalt für Presse und einem zweiten für Strafrecht. Meine Mutter hätte jetzt gesagt, was dem einen Sinn Uhl ist, dem anderen Sinn Nachtigall.
Ja, genau so kann man sagen. Also was mir hier wieder ganz deutlich wird, ist eigentlich die Situation, die wir auch in der Politik kennen. Da gibt es also Riesenbehörden beispielsweise bei dem RBB, bei jedem Sender, die haben riesengroße Rechtsabteilungen. Und diese Rechtsabteilungen sind dann offenbar nicht in der Lage, ihre originäre Aufgabe, nämlich zur Vertretung des Rechts oder zur Vertretung des Senders dann wahrzunehmen. Man fragt sich, warum man die eigentlich hat. Nur für die ganz normalen Dinge. Es muss doch auch in irgendeiner Form bei diesen Geldern, die da reingehen, entsprechend Experten da sein. Dasselbe haben wir auch beim Bund jetzt zu vollziehen. Wir sehen zum Beispiel, dass die Operation Sunrise läuft, dass diese Gasgeschichte läuft, der Umbau der gesamten Wirtschaft, der momentan in einer dramatischen Form hier umgesetzt werden soll. Und was macht man? Man hat zigtausende von Beamten, man stellt tausende von Beamten auf Steuerzahlerkosten ständig mit ein, und dann sieht man, dass die eigentliche Politik gemacht wird von E&Y. Vom IFO-Institut, von Deloitte oder von wem auch immer. Und dass da T-Systems und so weiter und so fort dann plötzlich alle dabei sind. Das heißt, externe Unternehmen und Unternehmensberatungsgesellschaften, die dann da plötzlich auftauchen. Und man steht dann da und schüttelt mit dem Kopf und sagt, wofür eigentlich die ganzen Steuerzahlungen, wenn man dann anschließend, sobald auch nur ein Hauch von Problemen auftritt, automatisch man dann wieder an die freie Wirtschaft rangeht und zusätzliche Kosten zu den festlaufenden Steuerzahlungen noch dazu nimmt. Da könnte man viele Dinge, glaube ich, aus der Administration des Staates rausnehmen. Und das ist der Schlag ins Gesicht für die Bürger. Und dasselbe Prinzip erkennen wir jetzt auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Ja, und Dorette König, das ist die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende, die hatte am Dienstag, also gestern, vor dem Hauptausschuss des Brandenburger Landtags auch auf Fragen zu diesen Kosten für diese ganzen Anwälte Stellung bezogen, berichtet der Tagesspiegel. Und bei welchen Kosten man am Ende landen werde, sagt sie, ob bei 400.000 oder 500.000 Euro oder 1 Million Euro, das wisse man noch nicht, da es sich ja um Mandatsvereinbarungen nach Stundenlöhnen handele. Bislang seien gering sechsstellige Kosten angefallen. Die Prüfungen indes werden natürlich die kommenden Wochen und Monate weitergehen. Ich meine, lang dauert das Ganze ja noch nicht. Also wenn jetzt schon gering sechsstellige Summen angefallen sind, Andreas, dann könnte es auch richtig viel werden.
Also man fragt sich, die Aufsichtsratgremien, die Aufsichtsgremien für einen reibungslosen, aufrechten Ablauf haben hier auf der ganzen Linie versagt. Die Aufsichtsgremien werden auch durch Zwangsgebühren finanziert. Und jetzt muss der Gebührenzahler weitere Kosten in Millionenhöhe eventuell an Anwaltskosten finanzieren, um jemanden mehr oder weniger rechtlich zu bekämpfen, der in die Kasse gegriffen hat, und das ganz offen. Ich meine, jeder kann ja sehen, in welcher Form beispielsweise die Geschäftsetage gerade restauriert oder renoviert wird oder welches Auto gefahren wird oder dass man durch die Gegend reist und so weiter. Es muss ja irgendwelche Leute geben, die das überprüfen. Worüber ich mich wundere, ist, dass Frau Schlesinger alleine hier herhalten muss, wo sind eigentlich die ganzen Aufsichtsratmitglieder, die letztendlich die Beaufsichtigung hatten, und die vielen anderen Leute. Warum stehen die nicht gleich mit im Prinzip im Feuer? Das heißt, hier werden so regelrechte Figuren nach vorne transportiert, damit das Böse einen Namen hat. Und dann fallen die anderen drüber her, die alle mit ihr vorher irgendwie in einer gewissen Form auch paktiert haben. Das ist das, was mich nervt bei der Geschichte.
Ja, jetzt versucht man neue Fälle bei anderen Rundfunkanstalten ausfindig zu machen. Man geht da an den NDR und die Funkhauschefin Sabine Rosbach, die kenne ich sogar ganz gut von früher, und ihren Lebensgefährten Peter Reit auch. Und da wirft man jetzt vor, weil der dort arbeitet, irgendwo in der Musikszene, in einer Musikredaktion, dass das eben unter ihr als Funkhauschefin eben auch ein Geschmäckle hätte. Ich meine, das war damals schon genauso, dass er für den Sender gearbeitet hat und sie hat in nicht leitender Position gearbeitet. Also vielleicht muss man da auch irgendwo mal schon auch die Sache nicht so hochziehen.
Genauso sehe ich das auch. Also Vetternwirtschaft ist etwas anderes. Es geht hier letztendlich um wirkliche Überziehung der Machtposition zu eigenen Gunsten und das hier mit einer Form der, ich möchte sagen, kriminellen Energie hier Geld in die eigene Tasche geschaufelt wird. Aber jetzt kann man natürlich irgendwo hinter jedem Busch auch wieder eine weitere Verschwörung sehen. Deshalb bin ich da auch sehr vorsichtig. Pauschal alle Mitarbeiter, die in führenden Positionen in den öffentlich-rechtlichen sind, hier vorzuverurteilen, im Gegenteil. Aber nichtsdestotrotz muss die Diskussion um die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt natürlich schon geführt werden, inwieweit man sie abschafft, denn für mich sind das Zwangsgebühren oder Schutzgelderpressungen, und das auch an Leute, die diese Medien überhaupt nicht nutzen wollen. Also das ist ja ein wirklicher Beigeschmack.
Und es gibt ja gute Gründe, warum viele Leute diese Medien nicht nutzen wollen, weil, darüber kann man auch, glaube ich, nicht mehr streiten, es wirklich eine einseitige Berichterstattung jetzt auch während der Covid-Pandemie gewesen ist. Aber viele andere Themen fallen natürlich auch unter dieses Thema. Und jeder, der kritisch ist und sagt, ich möchte das nicht unterstützen, wird dennoch dazu gezwungen, diese Gebühren zu bezahlen. Das ist für mich der wirkliche Grund, Licht reinzulassen und die Dinge durchleuchten zu lassen, um, wie in Frankreich passiert, so ein System eben auch zu verändern. Aber es ist offenbar alles, was auch Frau Schlesinger und die Leute um sie herum angeht, immer noch nicht ausgestanden. Denn also erstmal gehört zur Strategie des Verwaltungsrates bei der Auflösung des Vertrages von Patricia Schlesinger, dass der Sender sich alle Möglichkeiten offen halten will, Wörtlich sagt sie, ich kann Ihnen nur sagen, dass wir auch eine fristlose Kündigung nicht ausschließen. Darüber werde der Verwaltungsrat zeitnah befinden. Andreas, eine fristlose Kündigung würde bedeuten, dass sie Ansprüche eventuell auch verlieren könnte.
Also Ansprüche auf eine Abfindung, denke ich mal schon. Aber ihre Rentenansprüche oder ihre Pensionsansprüche, ich denke nicht, dass sie davon mit berührt sein werden. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir auch selber im Rahmen einer bestimmten Wut, die sich auftut, weil man eben halt durch diese Dinge drangsaliert wurde und dann solche Funktionsträger wie Frau Schlesinger schamlos dieses System ausgenutzt hat, dass man dann in eine Rachegelüste-Situation kommt und sagt, jetzt wollen wir ihr alles streichen. Das wäre Willkür. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch einen Bundespräsidenten, der damals, weil er günstigere Konditionen, der Herr Wulff, ausgehandelt hat für seine Hauskredite, der auch eben halt über 400.000 Euro im Jahr kostet, alleine an Pensionszahlungen mit Nebenkosten, 400.000 im Jahr Steuerzahlerkosten. Wir müssen uns einfach nur immer wieder klar machen, als normale Menschen, in welchen Dimensionen oben in den Selbstbedienungsläden dort agiert wird. Das ist wichtig, dass das klar wird, aber ohne Hass und Rache, sondern eine ganz klare Sage, Moment, wir müssen jetzt rangehen und sagen, dieses Spiel muss ein Ende haben.
Ja, sachlich, möglichst fair und gerecht. Ja, was die Verwaltungsratsvorsitzende noch sagt, dass auch Regressansprüche ein Thema seien. Also man werde alles tun, damit Ansprüche des RBB gegenüber Frau Schlesinger geltend gemacht werden könnten. Worauf kann sich das beziehen? Es ist bekannt geworden, dass die tatsächlichen Einkünfte von Frau Intendantin Schlesinger, aber auch wohl vom Direktorium durch ein besonderes und mehr oder weniger geheim gehaltenes Bonussystem deutlich höher sind als die bisher bekannten Gehaltssummen. Also es hieß ja bis jetzt, sie hätte 300.000 Euro im Jahr verdient. Das RBB-Rechercheteam, die haben jetzt ein Rechercheteam eingesetzt, die haben jetzt berichtet und auch Business Insider hat berichtet, dass Frau Schlesinger und die vier Direktoren der Geschäftsleitung mehr als 200.000 Euro pro Jahr an Zielprämien erhalten hätten.
Ja, das kann ich natürlich nicht beurteilen, was da nun wirklich drinsteht. Und deshalb ist es doch auch schwer, was so zu sagen. Aber all diese Dinge müssen ja in irgendeiner Form durch Gelder offen ausgewiesen werden, wie auch immer. Liegt ja eine Straftat zugrunde, dass da beispielsweise Umbauten für ein Haus deklariert wurden, die sie aber stattdessen in ihre eigene Tasche gewirtschaftet hätten. Das wäre ein klarer Straftatbestand. Aber wenn sie sich da Bonifikationen ausgezahlt haben oder irgendwelche Sonderausschüttungen, dann müssen die durch irgendein Gremium abgeliefert werden. Mir geht es darum, die Leute, die das abgenickt haben, die Menschen, die dort hinterstehen, und zwar mindestens die erste Reihe hinter Frau Schlesinger und wahrscheinlich noch 2-3 Stufen tiefer. Und ich glaube, da schlottern einigen jetzt momentan richtig die Hosen, weil die werden nämlich mitgespielt haben. Sie kann doch nicht alleine da einfach das Geld daraus gezogen haben. Dazu braucht es Komplizen. Und diese Komplizen werden nicht diskutiert. Ich habe sogar die Befürchtung, dass aus diesen Komplizen heraus ein Ausschuss gegründet wird zur Aufklärung dieser Situation. Und wenn dann mehr oder weniger also die Krokodile selbst den Sumpf trockenlegen sollen, in dem sie leben, dann weiß ich nicht, ob das funktioniert.
Ja, und ganz aktuell kommt jetzt gerade die Meldung, dass Frank Plassberg von Hart aber Fair Schluss macht mit seiner Sendung und ab November nicht mehr moderieren will. Nach 22 Jahren und fast 750 Sendungen sei Schluss. Steht auch schon ein Nachfolger fest. Aber was sagt er denn? Ja, der WDR berichtet darüber, der Fokus berichtet darüber. Er sagte wohl als Erklärung, wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiterentwickelt. Und dafür sei jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, und sein Nachfolger soll ein 32-jähriger Schauspieler werden und Moderator, Louis Klamroth. Louis Klamroth kennen wahrscheinlich noch einige. Wie hieß denn diese große Fußballgeschichte? Ach, Da hat er nämlich mitgespielt mit seinem Vater, meine ich. Warte mal, das suche ich euch noch raus. Sein Vater ist Peter Lohmann, der Schauspieler. Seine Mutter heißt, glaube ich, Klamroth. Genau so. Und der Luis ist ein Schauspieler, der diese große, war das was von Bern? Diese große Fußballgeschichte, die da verfilmt wurde, du hast überhaupt keine Ahnung. Das Wunder von Bern. Ja, genau.
Das Wunder von Bern, das kenne ich zufällig auch, aber ich kenne nun nicht die Schauspieler, weil ich bin einer von denjenigen, die ein bisschen konservativ denken. Schauspieler waren oft das fahrende Volk, die mehr oder weniger im Mittelalter auch so durch die Länder gereist sind, von Dorf zu Dorf und haben dann da ihre Künste dargeboten und die hatten ehrlich gesagt keinen so besonders guten Ruf, weil sie einfach nur in Klammern Schauspieler waren und ich habe nichts gegen Schauspieler, aber diese Situation, dass Schauspieler dermaßen hochgehypt werden und Schauspieler heute das höchste Anerkennen haben, die höchste Anerkennung haben in allen Bereichen, das macht mich schon nachdenklich, weil hier geht es eben halt nicht um die Grundlage intellektueller Fähigkeiten oder Bildungsmöglichkeiten oder Strukturen, sondern schlicht und ergreifend um die beste Verkaufe, die dahinter steht. Und das entspricht auch so ein bisschen unserer Zeit. Was mir fehlt, sind Sachverständige und weniger die Schauspieler, die wir sowohl in der Politik als auch im Fernsehen finden. Und Moderator für eine politische Sendung sollte natürlich vor allem auch bestückt sein mit einer hohen fachlichen Kompetenz, einem hohen historischen Wissen, volkswirtschaftliche Zusammenhänge, politische Zusammenhänge, geldmengenpolitische Zusammenhänge und so weiter. Das ist das, was eigentlich fehlt. Das heißt, jetzt wird ein Schauspieler durch einen anderen gewissermaßen ausgewechselt, auch wenn Herr Plasberg kein Schauspieler war.
Also Plasberg hat schon eine hohe Portion journalistisches Gespür und ist Journalist und hat aus meiner Sicht viele Sendungen gut gemacht. Aber er ist halt auch in einem Sender, wo man mehr oder weniger konform sein muss. Ich glaube, er hat ausgereizt, wo er widersprechen konnte und wo nicht. Ich gucke noch mal auf Luis Klamroth. Ja, er hat Politikwissenschaft studiert am Amsterdam University College und an der London School of Economics. Und seit 2016 moderiert er die Politik-Talkshow Klamroths Konter bei NTV und hat dafür auch einen deutschen Fernsehpreis bekommen.
Gut, dann nehme ich das natürlich hier wieder ganz deutlich zurück, wenn er Politwissenschaften studiert hat. Dann möchte ich das natürlich nicht so regeln. Dann wundere ich mich darüber, dass da steht, dass er Schauspieler ist und nicht, dass das Wichtige genannt wird. Auch das zeigt wieder ein typisches Bild auf unsere Zeit. Das heißt, dass er Schauspieler war, ist wichtiger, übrigens auch im Wunder von Bern, das fällt dir dann auch gleich ein, aber dass er auch was Ordentliches gelernt hat zum Beispiel, das spielt offenbar in dieser Welt keine Rolle, obwohl es um eine politische Sendung geht, wo auch genau seine Themen diskutiert werden.
Also ich mache es genauso wie viele große Köpfe in Deutschland, als Annalena Baerbock zur Außenministerin ernannt wurde. Gebt ihr doch eine Chance, haben viele gesagt. Gib ihm doch eine Chance.
Ja, gib sie noch eine Chance. So hätte man dazu gesagt, genau. Und so kommt es mir auch vor. Nun geht es aber bei Frau Baerbock darum, dass sie außenpolitisch einen Staat zu vertreten hat auf der gesamten Welt und dass wir da beispielsweise Praktikanten reinlassen nach dem Motto, gib ihr mal eine Chance, vielleicht schafft sie es. Das finde ich schon verwerflich.
Wir wollen mal von dieser Meldung, von dieser Talkshow-Meldung in die nächste springen. Und zwar ist Bundesnetzagenturchef Klaus Müller gestern bei Markus Lanz gewesen. Und man hat die Energienotlage in Deutschland diskutiert. Und Herr Müller, der hat erklärt, was notwendig ist, damit deutsche Kohlekraftwerke wieder anlaufen können. Das ist ja jetzt alles umweltfreundlich. Das ist ja jetzt nicht mehr klimaschädlich oder so, sondern das wird jetzt hier einfach mal so durchgewunken, obwohl andere grüne Agenten einfach weiterlaufen. Agendas? Agenten? Agendas, glaube ich. Weiß aber nicht, guck gleich. Und Herr Müller hat dort eben erklärt, und da haben wohl alle ziemlich gestaunt, weil das nämlich auch wieder extreme Auswirkungen auf die Bürger haben wird. Also die Betreiber müssten jetzt die Kohlebestände wieder auffüllen, was angesichts des Niedrigwassers in vielen Flüssen schwierig ist. Der Rheinpegel ist ziemlich runter, darüber berichten wir auch die ganze Zeit. Darum, sagt Herr Müller wörtlich, hat die Bundesregierung eine Priorisierung für den Bahnverkehr auf den Weg gebracht. Wörtlich, ich sage Ihnen schon, es wird eine Markus-Lanz-Sendung geben zum Ärger auf die Bahn, weil in dem Moment, wo Kohletransporte priorisiert werden, wird auch jemand anderes nicht priorisiert werden. Bisschen abenteuerliche Ausdrucksweise, aber ist egal. So, jetzt sind die da verwundert, der Herr Lanz und andere. Und Lanz hakt nach, ob er das richtig verstanden hätte und sagt, also ob er das nochmal erläutern könnte. Und da hat Herr Müller geantwortet, Lanz sagt, werden wir im Herbst möglicherweise die Situation erleben, dass auf den deutschen Liniennetzen, Bahnliniennetzen, Kohle transportiert wird und die Menschen nicht mehr oder weniger. Und Herr Müller hat das bestätigt und betont, dass daran überhaupt kein Weg vorbeiführe, Kohletransporte zu priorisieren. Und die Verantwortlichen optimierten jetzt die Pläne bereits dazu. Und dann hat Lanz wieder so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Und Herr Müller sagt, das ist keine überraschende Nachricht. Dann sagt Lanz, das ist aber nicht witzig, also der Fokus hat das hier alles niedergeschrieben. Das heißt, sie könnten oder werden anordnen, dass die Deutsche Bahn vorzugsweise Kohle zu transportieren hat und keine Menschen. Und dann antwortet Müller, das ist öffentlich bekannt gegeben worden. Ich habe dazu auch schon Zeitungsartikel gelesen. Das ist keine überraschende Nachricht. Und tatsächlich schreibt der Fokus, die Bundesministerien für Wirtschaft und für Verkehr haben letztes Wochenende ein Papier verbreitet, in dem Energietransporten auf der Schiene 6 Monate lang Vorrang eingeräumt wird. Ziel sei es, den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien, Stromnetzen sowie von weiteren lebenswichtigen Betrieben sicherzustellen.
Naja, man wird den Leuten eben halt das Reisen damit natürlich noch unattraktiver machen. Und das 9-Euro-Ticket bedeutet dann eventuell, dass man irgendwann auf einem Kohleberg auf einem Schüttgutanhänger drauf sitzen darf. Da muss man jedes Mal duschen, wenn man irgendwo angekommen ist. Also man kann es einfach nur noch kopfschüttelnd hinnehmen. Die Grundproblematik liegt hierin, dass hier nicht diskutiert wird, woran das eigentlich liegt. Denn es heißt ja gerade im Rahmen dieses Klimanarrativs, das sind ja nur noch Paradoxien und Widersprüche, dass die Welt vor dem Untergang steht, man damit auch letztendlich wieder einen neuen, ich sag mal, Boden bereitet für bürgerkriegsähnliche Umstände, weil natürlich jetzt irgendwann die Fridays for Future, die Extinction Rebellion-Gruppierung dann jetzt natürlich auf den Plan gerufen wird, um dann natürlich noch Bambule an Randale zu machen, um dann möglichst schnell auch eine Sondersituation zu erreichen, um dann eventuell im Oktober dann auch die Bundeswehr in die Führung reinzunehmen. Also es baut sich schon regelrecht auf. Also man hat den Leuten erst das Fliegen vermiest, den Urlaub vermiest, jetzt auch noch das Zugfahren. Es ist unmöglich.
Das Autofahren auch. Ja. Denn die Benziner und Diesel werden abgeschafft und man soll E-Auto fahren, aber viele E-Tankstellen können dann gar nicht in Betrieb kommen, wenn es Energieprobleme gibt. Also das heißt, Fahrrad wahrscheinlich.
Ja, genau so ist es. Und es ist so, wenn ich sehe, dass zum Beispiel die Ladestation von Tesla auch jetzt bestimmten deutschen Normen nicht entsprechend, weil keine Zählwerke dort angebracht sind und sie eigentlich abgeschaltet werden müssten. Auch diese Karte hat man immer noch im Ärmel, die man ziehen kann. Also derjenige, der sich jetzt ein Elektroauto kauft, der muss einfach wissen, dass der Individualverkehr damit für ihn mehr oder weniger passé ist. Und er kann nur hoffen, dass jemand gerade mal ein bisschen Strom reinlässt. Und wir haben selbst übrigens ein kleines ATV mit Stromantrieb. Das ist so etwas wie ein Golfkart, mit dem man fahren kann, ganz leise. Das ist sehr schön und angenehm. Und ich muss ganz offen sagen, das macht wirklich Spaß, mit dem Ding rumzufahren, aber eben nur im ganz, ganz kleinen Radius. Als ernstzunehmendes Fahrzeug, um von A nach B zu kommen, völlig unbrauchbar, weil diese Batteriestrukturen definitiv niemals so lange halten wie ein gleich großer Verbrennungsmotor. Es ist einfach so.
Es kommt auch darauf an, welche Temperaturen herrschen. Ja. Wenn es kalt ist, dann ist der Akku da auch schneller leer. Und wie gesagt, ich genieße das auch sehr, wenn man mal hier im Wald ein paar Strecken zu bewältigen hat, mit diesem leisen Gerät zu fahren. Viele rattern ja auch mit den lauten ATVs hier durch die Gegend. Und es ist sowas wie ein Quad oder eben dieses EV, dieses Electric Vehicle, das ist so eine Art, wie ein Golfkart.
Also ich bin ja ein Freund von Motoren und auch von Autos, das gebe ich ja zu, auch wenn das ganz altes Tennis ist. Aber ich gucke dann ab und zu mal in die YouTube-Videos und da sieht man dann Elektrofahrzeuge, wie man dann zeigt, wie schnell die beschleunigen, wie schnell die Dinger fahren, was die für gigantische Leistungen haben, um zu zeigen, dass sie super, super toll sind. Aber wenn man sie dann auf den Straßen hat, dann krauchen sie rechts ganz langsam vor sich her, weil sie alle wie verrückt Strom sparen müssen, weil sie einfach das Ding gar nicht anwenden können. Das heißt, die Fähigkeiten, die das Fahrzeug hat, können gar nicht genutzt werden, weil man eben halt nicht beliebig an eine Tankstelle fahren kann und kann wieder voll machen, sondern man steht dann an einer Elektrosäule und kann dann erstmal sich 3 Schnitzel reinziehen und eine Kiste Bier, bevor die Kiste überhaupt wieder voll ist. Und dann darf man schon gar nicht mehr fahren. Also ein Irrsinn.
Ja, und Herr Scholz und Herr Habeck sind weiter nach Gassuche. Katar, wo Herr Habeck war, das ist schiefgelaufen. Jetzt ist Herr Scholz, der Bundeskanzler, in Norwegen gewesen. Und es hieß, ja, also ist ja ein wichtiger Gaslieferant für Deutschland. Und das Land habe auch die Gasproduktion schon um 10% gesteigert. Aber mehr ist nicht drin. Und der Ministerpräsident Norwegens, Jonas Gahr Støre, sieht überhaupt keine Möglichkeiten, seine Gaslieferungen an Deutschland und Europa auszuweiten. Das hat er klargestellt. Norwegen liefert maximal das, was wir liefern können, sagte er in Oslo nach einem Treffen mit Scholz. Ja, und damit zerschlägt sich nach Katar auch bei einem weiteren Land die Hoffnung, schnell zusätzliche Lieferanten als Ersatz für russisches Gas zu finden. Das Ganze meldet die FAZ.
Ja, und damit müssen wir leben. Es ist eben halt eingeleitet worden, die Umstrukturierung des gesamten Systems, der gesamten Wirtschaft. Und jetzt sind das die Folgen. Und man hat immer wieder neue Säue, die durchs Dorf getrieben werden, um zu erklären, warum etwas nicht läuft. Diese Gasgeschichte ist ja nichts anderes als die Folge eines sogenannten Krieges. Der Krieg ist nichts anderes als die Folge einer sogenannten Corona-Pandemie und so weiter. Und wir können richtig sehen, wie die Kettenglieder ineinander greifen und welches Getriebe dahinter steht.
Ja, und das heißt mit anderen Worten, es bleibt nach wie vor sehr kritisch, was ab Herbst, Winter passieren wird in Deutschland mit der Energieversorgung. Viele warnen jetzt, viele Industriebetriebe stellen sich auf Drosselungen, Produktionsdrosselungen ein. Und auch die EU hat ja einen Notfallplan beschlossen für die EU-Länder, an die sich alle aber mehr oder weniger halten können oder eben nicht. Eine Freiwilligkeit. Unterdessen wird gemeldet, dass Russland die Erdgaslieferungen an Ungarn erhöht und dass damit der Gasriese begonnen hat, zusätzliche Mengen nach Ungarn zu bringen. Und das Ganze ist angefordert worden von Premier Orbán, um die Probleme für den Winter vorbeugend schon mal zu lösen. Das Ganze meldet Bloomberg. Und das heißt, seit Freitag letzter Woche ist das wohl schon so, dass für den Rest des Monats August täglich 2,6 Millionen Kubikmeter Gas mehr über die durch den Balkan verlaufende Turk Stream Pipeline nach Ungarn geschafft wird. Und die Gespräche über noch weiter zusätzliche Mengen dauern noch an, heißt es. Und Ungarn möchte insgesamt 700 Millionen Kubikmeter Erdgas zusätzlich zu den im Mehrjahresvertrag festgelegten Mengen beziehen, um eben auch die Brennstoffreserven aufzustocken.
Naja, man merkt hier eben halt, wie die Funktionsweise auch zwischen der Türkei und Russland funktioniert, denn die sind natürlich auch mitverantwortlich durch diese Strecke, die durch das Schwarze Meer läuft, wo die Türkei involviert ist. Und dann geht das Ding eben halt durch Bulgarien und dann bis hin nach Serbien und von Serbien hin nach Ungarn. Das sind hier die Verbindungen. Es macht Sinn, sich da wirklich mal die Verbindungsarchitektur mal anzusehen. Wie das Netz funktioniert, das ist ähnlich wie das Stromnetz, gibt es eben halt auch diese Rohrleitungssysteme als Netz. Und es ist nicht nur Nord Stream 1 und 2, sondern es gibt da ganz, oder die Jammerlinie und wie auch immer, sondern es gibt unglaublich viele von diesen Dingern. Aber spannend ist für mich eines dabei, dass hier Orbán aus Ungarn sich überhaupt nicht einschüchtern lässt, sondern sagt, ich bin ein demokratisch gewählter Präsident. Das Volk erwartet von mir im Winter, dass nicht gefroren wird. Und aus diesem Grunde wird nicht gefroren, weil ich deren Wünsche zu berücksichtigen habe. Deshalb bin ich hier als Diener des Volkes. Und ich bezweifle, dass die deutschen Bürger im Durchschnitt sagen, mir ist das egal zu frieren, wenn es einfach nur den Putin schädigt. Und genau hier liegt das Problem, nämlich eines feudalistischen Diktatursystems zu sagen, wir entscheiden, was für euch gut und schlecht ist. Und wenn ihr friert, dann ist das eben halt auch gut. Das ist diese herabwürdigende Art gegenüber dem eigenen Volk.
Man kann immer nur wieder ermunternd sagen, jeder möge das tun, was in seinem Bereich möglich ist, um der Sache vorzubeugen. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass es dann immer nur noch einen Raum gibt in einem Haus oder einer Wohnung, in dem man sich aufwärmen kann. Früher war das die gute Stube oder es war die Küche. Ich bin so groß geworden übrigens, dass auch die gute Stube meistens kalt war und nur angewärmt wurde, wenn Besuch kam. Und ansonsten war man in der Küche. Da gab es einen großen Esstisch, da war sogar ein Sofa, wo man als Kind sich dann nach dem Essen hinten überkippen lassen konnte und erstmal so ein bisschen entspannte.
Das ist unsere Generation. Ja, ich erinnere mich auch daran. Und am Sonntag hat man dann gebadet und da hat dann erst der Vater in dem Wasser gesessen, dann der Sohn und dann die jüngeren Geschwister. So einfach war das. Und zum Schluss, der Kleinste saß dann in irgendeiner Brühe, aber war zumindest ein bisschen sauberer als vorher und damit war die Sache geregelt. Ja, genau so war es. Und dann wurde eben, wie du sagst, am Sonntag die gute Stube angewärmt, wo man dann Kaffee getrunken hat. Übrigens Kaffee to sit, nicht Kaffee to go. Da gab es noch to sit und nicht to escape, wie es heute ist, sondern man saß dann rundum. Ansonsten spielte das Leben in einer gewärmten Küche statt und ansonsten waren die Räume kühl. Ausgerechnet die Jugend von heute, die jetzt beispielsweise in diesen Wahn reingezogen wurde, das ist ja nicht deren Schuld, sondern das ist ja auch unsere Schuld mit, nämlich diese Wegwerfgesellschaft, genau die stellt sich hin und sagt, Oma ist die alte Umweltsau, als hätte, wäre von dort aus die Ursache der gesamten Energieverwerfungen ausgegangen. Das ist definitiv nicht der Fall, aber das wird nicht mehr diskutiert.
Ja, es werden neue Erkenntnisse über die Menschheit kommen müssen. Das gilt ja auch für alle anderen Länder, dass da einfach Veränderungen anstehen. Manche sagen ja, ihr sitzt ja da schön in Kanada. Nein, hier muss man sich auch vorbereiten auf solche Fälle. Und das tun wir und das tun auch andere. Und das ist der Grund, warum wir es auch gerne weitergeben. Und jeder kann damit natürlich machen, was er möchte. Und das ist eben auch nicht dazu geeignet zu sagen, es sei Panikmache, sondern es ist einfach ein Blick nach vorne. Wie wird es werden? Und man braucht kein Abitur, um das jetzt hier zu erkennen. Ja, und inzwischen ist es so, dass nicht nur das Bundesinnenministerium, die Frau Faeser, mit einem sogenannten Wutwinter rechnet. Auch du hast darüber schon berichtet, was auch die Auskünfte mancher Informanten angeht, Andreas, die eben sagen, das ist schon Prio 1 da oben auf der Sicherheitsliste, dass es zu Unruhen kommen könnte in Deutschland wegen der hohen Kosten, aber gleichzeitig wegen des mangelnden Energieversorgungssystems. Und NTV meldet, also nach den Corona-Protesten könnten jetzt eben die hohen Energiekosten zu vermehrten Protesten führen. Und hier heißt es, ein demokratisches Grundrecht. Nach den Corona-Protesten könnten nun zusätzlich hohe Energiekosten zu vermehrten Protesten führen. Der Bundesverfassungsschutz beobachtet, dass sich bereits verschiedene Akteure aus dem rechtsextremen Spektrum zunehmend inhaltlich auf diesen Themenkomplex fokussieren. Und das steht in einer Pressemitteilung des Bundesamts. Und die Verfassungsschützer stellen demnach fest, dass eine radikalisierte Minderheit aus Rechtsextremisten, sogenannten Delegitimierern, Reichsbürgern, Verschwörungsgläubigen, sich in Stellung bringt, um Themen wie den Krieg gegen die Ukraine, steigende Preise, Inflation und die Corona-Pandemie zu besetzen und zur Mobilisierung zu missbrauchen.
Ja, das ist der Klassiker. Also diejenigen, die sich Sorgen machen um die steigenden Preise, um die Inflation, um das Erfrieren, um Hungersnöte, werden automatisch als rechtsextrem angetan. Während gleichzeitig der Bundeskanzler, der ganz oben steht mit erhobenem Zeigefinger, Holocaust-Relativierungen einfach im Raum stehen lässt, öffentlich vor Kameras, und sagt, Deutschland muss sich seiner Führungsrolle wieder klar werden und wir können uns nicht ständig degradieren lassen aufgrund der Schuld am Zweiten Weltkrieg. Irgendwann muss das Ganze mal ein Ende haben. Das ist Bundeskanzler Scholz. Und genau aus dieser Gruppierung kommt jetzt letztendlich eine Propaganda, die sagt, diejenigen, die demokratische Werte fordern und ein halbwegs angenehmes Leben fordern, diejenigen, die sich Sorgen machen, das sind die Rechtsextremisten, die werden als Reichsbürger oder sonst was bezeichnet. Das ist eine hundertprozentige Umdrehung der Realität auf den Kopf, die man hier ganz deutlich ableiten kann.
Ja, man sieht auch, man hat auch die linksextremistische Szene im Visier, jedenfalls der Verfassungsschutz. Dort habe das Aktionsfeld Antimilitarismus seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine stark an Bedeutung gewonnen. Insbesondere Rüstungsunternehmen, aber auch die Bundeswehr und politische Parteien seien im Fokus gewaltorientierter Linksextremisten. Es sei bereits zu Sachbeschädigungen gekommen und man müsse jetzt mit Blockaden und Sabotageaktionen rechnen. Ich meine, das machen ja die Klimaaktivisten. Die gehen ja auch gegen zu viel Energie jetzt vor, die die Bundesregierung den Bürgern noch gewähren könnte, und blockiert eben entsprechende Knotenpunkte. Und man möchte am besten vorbereitend einwirken, indem es heißt, das beste Gegenmittel sei jetzt, gut zu kommunizieren. Also Maßnahmen müssten von Seiten der Kommunikationsstrategie in der Politik transparent und gut erklärt sein. Sowohl im Kanzleramt als auch im Wirtschaftsministerium sollen bereits Einheiten damit befasst sein, Kommunikationswege für die kommenden Monate zu erarbeiten. Um ehrlich zu sein, ich bin sehr gespannt.
Also es gibt ja den Begriff, oder den gab es zumindest oft noch vor wenigen Jahren, der sogenannten Linksintellektuellen. Und auf der anderen Seite wurde recht und konservativ als stumpf und dumm bezeichnet. Und jetzt haben wir hier eine Situation, dass wir die Linksintellektuellen natürlich auf den Prüfstand stellen können. Sie sind abgerichtet worden die ganze Zeit gegen Krieg, gegen Rüstung, gegen Waffenlieferung. Das Erste. Und dann natürlich auch für demokratische Werte. Und dann eben halt auch für Klimaschutz und all diese Dinge. Reine Indoktrinierungen. Und jetzt überholt aber die Realität diese gesamte Agenda, indem man feststellt, das Klimanarrativ ist in Frage zu stellen. Diese gesamte IPCC fliegt langsam auf. Die Corona-Politik ist in Frage zu stellen. Die sogenannte Impf- oder Spritzagenda, die wir haben, ist in Frage zu stellen. Und die Linken liefern plötzlich jetzt Waffen in Kriege und wollen zum Beispiel jetzt Kohle über die Schienen transportieren, damit letztendlich Strom geliefert werden kann für die Industrie und damit ja das angeblich ja völlig kaputte Klima zerstört wird weiter. All diese Faktoren drehen sich jetzt ins Gegenteil. Jetzt hat man eine Masse herangezogen und jetzt muss diese linksintellektuelle Elite, die wir jetzt in der Regierung oben finden, das ist schon die Elite, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, man möchte nicht wissen, was unterhalb der Elite los ist, aber die haben jetzt das Problem und müssen gegen ihre eigenen Leute kämpfen, die nämlich wie eine träge Masse abgerichtet wurden und natürlich nicht mitkommen, wenn dann plötzlich mal alles auf den Kopf gestellt wird. Und das ist noch wieder ein weiterer Trigger oder Initialfunke, der für die Klarheit sorgt, dass diese gesamten Lügengebäude auch letztendlich auffliegen.
Ja, es gibt ein Interview, das gerade bei der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht wurde, mit Deutschlands bekanntestem Medienanwalt Ralf Höcker. Den kennen wir auch ganz gut. Der vertritt zahlreiche Opfer der sogenannten Cancel Culture, weil vieles fällt ja jetzt unter Cancel Culture, und wir kommen da auch gleich noch zu einem Thema, das damit mit diesem Umerziehungsprozess zu tun hat. Und Höcker sagt, ja, er weiß schon, wie man sich gegen diese Aktivisten wehren kann, die so sagt er wörtlich, mit totalem Vernichtungswillen gegen Andersdenkende vorgehen. Davon können wir ja auch ein Lied singen. Also wenn wir an diese Spiegel-Veröffentlichung vor, wie lange ist das her? 2 Jahre, ne? 2 Jahre ist das schon her. Wenn wir daran denken, wie denn dann auch alle Medien mehr oder weniger auf den gleichen Zug aufgesprungen sind und einfach blind wiederholt haben, ohne uns zu kontaktieren oder so, und einfach draufhauen, dann weiß man genau, was er damit meint.
Genau, und das ist das Problem. Das sind die Methoden, mit denen man natürlich arbeitet, um Menschen dann medial zu vernichten. Und selbst wenn wir beispielsweise bestimmte Medienanstalten, die das dann verbreitet haben, verklagt haben und auch gewonnen haben und auch bezahlt werden mussten davon. Das heißt, dass also bestimmte Dinge wieder zurückgenommen werden mussten. Und das waren die relevanten Dinge, die da eine Rolle spielten. Aber das interessiert dann einfach keinen mehr. Das ist genau das Prinzip. Man baut letztendlich eine mediale Struktur auf, um Menschen zu vernichten. Das Thema ist dann widerlegt, wird dann auch rechtlich meinetwegen widersprochen. Man kann auch alle Prozesse dabei gewinnen. Aber plötzlich kommt der Punkt, dass diese alten Dinge weiter verbreitet werden, auch wenn sie längst der Lüge überführt wurden. Das ist das Hauptproblem, was wir haben momentan in dieser Medienwelt.
Ja, und Höcker spricht von seinen Mandanten. Dazu gehören Professoren, Politiker, Unternehmer, einfach Leute, deren Meinung irgendjemandem nicht gefällt und man diese Leute deswegen von der Bildfläche wegbekommen möchte. Und er sagt, wenn man genauer hinschaut, sind diese Leute, die einen dann weghaben wollen, in Wirklichkeit Scheinriesen. Je näher man kommt, desto kleiner wird der Riese und deswegen solle man sich auch nicht ängstigen. Das ist ja auch das, was wir hier gelernt haben, auch wenn wieder irgendwas Neues gegen uns im Schilde geführt wird und vieles bekommt ihr nicht mit, aber vieles passiert auch hier gegen uns und wir sind im Gottvertrauen und wissen einfach, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und man fragt sich dann auch 2 Jahre später, okay, was hat es jetzt gebracht? Man hat vielleicht den Ruf noch etwas weiter ruiniert. Aber jeder, der so ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, der weiß ja auch, was in Wirklichkeit ein solcher Angriff bedeutet.
Wir leben in einer Welt des Reduktionismus. Es wird alles reduziert auf einen kleinen Punkt, wie wir zum Beispiel jetzt haben, Klimaerwärmung. Die sogenannte Klimaerwärmung. Darauf wird alles reduziert. Oder zum Beispiel ein Herr Harari, der dann sagt eben halt, Menschen sind gar keine Menschen, es gibt auch keine Persönlichkeit, es gibt auch keinen Geist, es gibt auch keine Eigenverantwortung, auch keine Entscheidungsfähigkeit, sondern der Mensch ist nichts anderes als ein Kohlenstoffhaufen und da oben drin im Kopf befindet sich ein Computer und da sind einfach nur Daten. Und diese Datenströme sind vergleichbar mit einem Computer. Das wird einfach so erklärt. Interessanterweise erklärt er nicht, wer das erklärt, nämlich er. Er müsste ja außerhalb des Systems stehen, um es überhaupt zu erkennen, dass dem so sein soll. Das heißt, Harari, der aus meiner Sicht hier eine psychotische Aussage macht, die also auf jeden Fall nicht auf einem gesunden Menschengeist beruht, der ja voller Widersprüche und Falschannahmen ganz klar auch wissenschaftlich zu widerlegen ist, der prägt das Bild. Und das Entscheidende dabei ist, wieder zurück, Reduktionismus. Er reduziert alles auf einen kleinen Punkt und lässt komplexe Zusammenhänge nicht mehr zu. Und auf dieser Basis wird heute Politik gemacht. Darauf basiert eine Extinction Rebellion, eine Fridays for Future und auch der WEF funktioniert nur auf der Basis des Reduktionismus. Und das ist eine Grundlage auch von Totalitarismus, der dahinter steht, als Ziel im Rahmen einer Agenda.
Ja, Höcker sagt, der wichtigste Tipp für die Opfer der Cancel Culture ist, man darf auf keinen Fall in Panik geraten, sondern soll sitzen bleiben, die Angriffe aushalten und so lange warten, bis dem Gegner nichts Neues mehr einfällt. Und irgendwann ist jede Geschichte zu Ende erzählt, dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Er sagt, das Dümmste sind Schnellschüsse. Und man kann gut auf Sachebene diskutieren und muss nicht diese ängstliche Kanzelei dann auch selber betreiben. Und ich meine, das hat Frau Merkel immer so gemacht. Das hat der frühere Bundeskanzler Kohl gemacht. Man kann so viele Politiker dabei beobachten, wie sie alles aussitzen Und letztendlich kann man sagen, aus eigener Erfahrung, genauso ist es.
Natürlich, eine Greta Thunberg, die in aller Munde war jeden Tag, und es gab keinen Tag, wo nicht mindestens 20 Überschriften über Greta Thunberg gelaufen sind. Die hat ausgespielt jetzt. Jetzt läuft sie offenbar aus dem Ruder, weil sie sich gegen den Krieg eingesetzt hat, hat gesagt, ich bin gegen diese Unterstützung der Ukraine zum Beispiel mit militärischen Waffen. Fand ich interessant, das hat sie gesagt. Und daraufhin hat sie jetzt kein Forum mehr und man findet auch keine Überschrift mehr von ihr. Und so lösen sich alle Ideologen oder Idioten, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, immer wieder im Nichts aus. Und diese Fridays for Future oder Extinction Rebellion, da hat Höcker völlig recht, man muss einfach nur warten, bis sie alles gesagt haben. Das dauert ja nicht lange, gerade bei den Gruppen. Das sind ja nur 2, 3 Schlagsätze und dann ist schon die Luft raus. Und spätestens dann können sie nur noch wiederholen oder, wie gesagt, versuchen, eine neue Sau zu finden. Aber unterm Strich gesehen ist das relativ simpel.
Ja, und damit sind wir ja bei einem Begriff, der diese Angstkultur auch mit befördert. Und das ist, also dieser Woke-Begriff, ne? Erwacht sozusagen, oder dieser Erwachungsbegriff, der gilt ja, diesen Begriff hat man sich ja jetzt wieder angeeignet und ihn als politisches Instrument eingesetzt, weil woke bist du dann, wenn du diese ganze Cancel Culture Politik mitträgst und nicht nur das, sondern sie weiter mit beförderst. Und unsere US-Redaktion hat gestern einen Beitrag hier bei uns mit veröffentlicht. Da geht es genau darum. Dafür ist ein System verantwortlich, ziemlich perfide. Das heißt ESG oder ESG. Und hier heißt es, dass wie im Gleichschritt immer mehr Unternehmen weltweit sich zur Woken-Ideologie bekennen. Und dafür gibt es auch Symbole dieser neuen Weltordnung. Die sind nämlich jetzt auf Produkten und in Firmenlogos zu finden, dieses ESG, dieses Rating-System. Und hinter ESG oder ESG versteckt sich die englische Begriffskombination von Environmental, Social and Corporate Governance. Zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und im Rahmen von ESG müssen die Unternehmen beweisen, dass sie aktiv eine woke Ideologie sowie Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel fördern. Da sind wir wieder bei dem Thema. Und Firmen, die diesen Verhaltenskodex umsetzen, die werden dann von Banken oder auch von namhaften Stiftungen mit ESG-Krediten belohnt. Und Unternehmen mit schlechten Ratings, die gehen dann leer aus und werden benachteiligt. Und im Wettstreit um diese ESG-Ratings veranstalten große US-Konzerne, darunter Coca-Cola oder Under Armour oder Microsoft oder Nike, beispielsweise Lehrgänge für das Thema Critical Race Theory, also die kritische Rassentheorie. Und da kommt man jetzt auf den Punkt, denn was verbirgt sich dahinter? Es heißt hier in dem Beitrag, dass mehrere Whistleblower dokumentiert haben, wie die Teilnehmer solcher Kurse buchstäblich gebrainwashed wurden, nämlich die weiße Hautfarbe als schlecht, als destruktiv wahrzunehmen. Und in dem Beitrag zeigen wir auch, wie ein amerikanischer Talkmaster, Glenn Beck heißt der, Details erläutert dieses Kurses für Mitarbeiter von Coca-Cola in den USA. Und da heißt es zum Beispiel, ich bin gleich zu Ende, aber ich wollte das gern in einem Stück hier euch mal vorgeben. In den Folien des Kurses mit dem Titel Rassismus angehen heißt es, verstehen, was Rassismus bedeutet und was es bedeutet, weiß zu sein. Was es bedeutet, weiß zu sein. Und dann wird die Gegenfrage gestellt, was bedeutet es, schwarz zu sein? Was bedeutet es, jüdisch zu sein? Also hinterfragen, was es bedeutet, ein Rassist zu sein. Und ja, es läuft auf die Sache hinaus, dass es besser ist, weniger weiß zu sein. Also zum Beispiel, weniger weiß zu sein bedeutet nach deren Auslegung, dass man weniger unterdrückerisch ist, dass man weniger arrogant ist. Weniger weiß zu sein bedeutet, weniger selbstsicher aufzutreten, weniger defensiv zu sein, weniger ignorant zu sein und auch bescheidener zu sein. Also weiße Menschen werden hier der Ignoranz bezichtigt und das heißt, ja, das ist dann die Anti-Rassentheorie.
Naja, dieselben Kolonialisten, die wir hatten in der Vergangenheit. Und wir haben gerade über das Buch, wie heißt es mit der Seele Afrika?
Alte Seele Afrika
heißt es genau. Da haben wir zum Beispiel ganz deutlich, oder das heißt, wir veröffentlicht auch über das Buch von der Ina Stolz. Ne? Und da geht es genau darum, wie man Rassismus aufbaut, wie Menschen unterdrückt werden. So, jetzt ist es wirklich erfreulich, dass eine solche Diskussion des Antirassismus endlich in die Diskussion kommt. Aber was hier gemacht wird, ist, dass dieselben Kolonialisten von damals heute wieder an der Macht sitzen oder deren Nachkommen und jetzt einen anderen Rassismus aufbauen, nämlich einen gegenteiligen. Sie wollen das Pendel der Gewalt zwischen den Menschen, die nämlich gegeneinander hier aufgehetzt und gespalten werden, auf keinen Fall anhalten, sodass beispielsweise ganz normaler Respekt gegenüber Andersdenkenden kommt und auch andere Rassen darf man nicht sagen, andere Ethnien. Aber Ethnien darf man bald wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, weil es heißt ja, alle Menschen sind gleich. Wir haben ja momentan einen Rassismus der Gleichmachung, indem man beispielsweise ganz individuelle Eigenschaften von bestimmten Völkern in bestimmten Gebieten negiert und sagt, nein, alle Menschen sind gleich. Obwohl man ganz deutlich sehen kann, dass sie nicht gleich sind. Ein Chinese sieht anders aus als ein Schwarzafrikaner oder ein Südamerikaner oder eben halt ein Europäer in Deutschland zum Beispiel. Ursprünglich zumindest. Und wenn man das genau hat, nämlich diese pauschale Vermischung und Verrührung, dass alle Farben zusammengemischt verrührt werden, könnt ihr mal machen, wenn man alle Regenbogenfarben zusammenbringt in der gleichen Menge in einem Eimer, rührt sie durch, dann ist das Ergebnis braun. Und braun hatten wir schon mal. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen wirklich erstaunt darüber, dass diese Zusammenhänge offenbar überhaupt keiner erkennt. Und genau das sehen wir hier auch in diesem Spiel, dass jetzt gegen die Weißen ein neuer Rassismus aufgebaut werden soll, ein neuer, und glaubt damit irgendwie eine Art Rache offenbar zu üben. Hier werden ja Rachegelüste mit stimuliert.
Naja, jetzt möchte ich dir mal kommen mit einem Naturgesetz, Andreas. Das ist das Gesetz der Wechselwirkung. Mhm. Und es ist ja durchaus auch möglich, dass ein solches Gesetz der Wechselwirkung eben auch global zurückkommt. Was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Und das ist das, was ich in meinem Buch Blutgericht Europa beschrieben habe. Und ich habe tatsächlich versucht, den großen Bogen zu spannen, nämlich von Karl dem Großen an, der im 8., 9. Jahrhundert sozusagen ganz Europa christianisierte. Du sagst immer kirchianisieren, was natürlich eine treffendere Bezeichnung ist, nämlich mit Feuer und Schwert die Menschen unter den Glauben zu zwingen. Vielleicht in guter Absicht der eine oder andere, aber wenn dabei ein Mensch ums Leben kommt oder vertrieben wird, dann sind das schon sehr fragwürdige Methoden und das ist halt 100.000-fach damals passiert. Und das ist eigentlich Karl der Große gewesen, der als bis heute bekannt Vater Europas diese blutige Linie auch gezogen hat. Und wenn man dann sieht, dass diese brutale Unterwerfung unter das Christentum, und damit möchte ich in gar keinem Fall den Namen des Christen oder Christus auch hier mit hineinziehen, sondern das ist reines Menschenwerk gewesen. Und die Menschen damals von ihrem Naturglauben, auch von dem naturgesetzlichen Glauben wegzubringen, das sind natürlich schwere Seelenschmerzen, die man da einem ganzen Kontinent angetan hat. Und wenn so etwas nicht verarbeitet wird, das ist ja auch in der Psychologie so, dann ist es ja nicht selten der Fall, dass das einstige Opfer irgendwann zum Täter wird. Und so könnte man vielleicht erklären, dass es die Europäer gewesen sind, die dann vor einigen hundert Jahren, so ab dem 15. Jahrhundert etwa, in die Welt gezogen sind und wiederum alle Kontinente unterworfen haben und zwangschristianisiert haben. Und möglicherweise kommt das jetzt auf Europa zurück.
Das ist richtig. Und ich bin der Letzte, der die Wechselwirkung negieren würde und nicht verstehen würde, dass das Pendel zurückschlagen muss. Die Frage ist, wie das Pendel zurückschlägt. Und es geht darum, dass wir, die wir jetzt gerade von dem Rassismus anderer Art jetzt betroffen werden könnten oder betroffen sind eventuell, dass wir jetzt zwei Möglichkeiten haben, es mehr oder weniger in Gewalt ausarten zu lassen und das Pendel hört nie wieder aufzuschlagen. Oder, und das finde ich sehr wichtig, zu erkennen, das, was du gerade gesagt hast, indem man nämlich bereut. Wenn man erkennt, wie das Leben läuft durch viele Erdengänge und wenn man erkennt, dass man deshalb in dieser Situation ist, weil man eben halt mit in der Verantwortung war, sonst wäre man dort nicht, wenn man die Schöpfungsgesetze wirklich versteht, dann besteht die Möglichkeit, dass man auch in die Reue geht, sodass es nicht zu dieser wieder unendlichen Gewalt kommt, die dann natürlich wieder irgendwann das Pendel zurückschlagen lässt, sondern dass man versucht, durch tiefe, ernst gemeinte Reue dieses ganze Pendel anzuhalten, dass also im Prinzip die unterdrückten Völker genauso wie die Unterdrücker versuchen, diese Zusammenhänge offen und klar auszudiskutieren und dann auch wirklich in die tiefe Reue zu kommen, die unglaublich schmerzhaft ist, wenn man wirklich ernsthaft bereut und sagt, Himmel, was haben wir eigentlich dort verantwortet? Das wäre auch eine Form einer großen Wechselwirkung und man würde gleichzeitig eine neue Ära, nämlich in eine Welt des Friedens auch einleiten können.
Nun werden viele Menschen sagen, ja, was weiß ich denn, was damals gewesen ist und was weiß ich denn? Ich war ja nicht dabei. Ich war ja nun bei der Zwangschristianisierung der ganzen Welt nicht dabei. Was habe ich damit zu tun?
Das hatte ich gerade gemeint damit. Das stimmt natürlich, aber wir wissen, dass es keine Täter und Opfer gibt, sondern es gibt Wechselwirkungen. Und wenn wir in diesen Wechselwirkungen uns bewegen und etwas Schlimmes erleben müssen, dann gibt es dafür im Normalfall einen Grund. Nicht im Normalfall, es gibt immer einen Grund. Meistens ist es die Wechselwirkung. Und wenn wir mit dieser Wechselwirkung betraut sind, jetzt merken Sie, dann können wir davon ausgehen, dass wir schuldig sind mit an dieser Situation. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass viele es nicht verstehen können, weil sie glauben, mit der Geburt beginnt das Leben. Und mit dem Sterben hört das Leben auf. Das ist aber eben falsch. Das Leben befindet sich eben halt in verschiedenen Körpern, in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Erdengängen. Und wenn man diese Reinkarnation als Grundlage versteht, und zwar wissenschaftlich, sauber, sachlich ableiten kann, sonst würden nämlich unsere gesamten Phänomene der Wissenschaft, die wir jeden Tag ermitteln können, überhaupt keinen Sinn machen. Nur dann, wenn man diese Gedanken zulässt und irgendwann adaptiert, dann versteht man überhaupt erst, in welcher Welt man lebt. Ein Herr Harari, der versteht es offensichtlich nicht, weil er sich selbst nicht einmal als Mensch bezeichnet. Er tut mir richtig leid, wenn ich seine Reden höre und er dann offenbar in seinem Leben noch nie verliebt war oder noch nie am Grab eines Freundes getrauert hat. Also er offenbar komplett emotions- und gefühlslos ist, denn sonst könnte er solche Dinge wie ein Mensch ist seelenlos oder eben halt keine Person, könnte er niemals in irgendeiner Form sagen, weil er irgendwann ja auch mal betroffen gewesen sein muss seelisch.
Harari ist die rechte Hand von Klaus Schwab vom WEF. Harari, ich erzähle das nur oder berichte das nur, falls Menschen das noch nicht gehört haben. Yuval Noah Harari ist ein Historiker, der abenteuerliche Thesen aufstellt, die allerdings da in diesen großen Gremien der globalen Agenda durchaus mit vertreten werden, nämlich dass der Mensch ein, wie du es gerade schon gesagt hast, seelenloses Wesen sei, das mehr oder weniger verchippt wird, das Gehirn wird verchippt und wird an Computer angeschlossen. Und zu diesen Nachrichten passen viele Meldungen im Moment, dass man eben auch Kinder doch jetzt einfach züchten möchte, also auf genetisch vorgeschriebenem Weg. Dabei, wenn man das wirklich machen wollte, Andreas, würde man ja eben ein Naturgesetz überhaupt nicht beachten, dass der Mensch ein duales Wesen ist, das besteht aus Geist oder Seele und Körper. Also ich bin ein Mensch, aber ich habe einen Körper. Und wenn man das nicht beachtet, diese Naturgesetze, sondern meint, dass man sich mit seinen sogenannten wissenschaftlichen Forschungen so weit rauslehnen darf, dass man das alles künstlich produzieren kann, dann wird man wahrscheinlich bis zu einem Punkt kommen und dann wird es zurückschlagen müssen.
Ja, wir haben ja genau die Diskussion des Reduktionismus. Offenbar können diese Menschen im WEF und auch Herrn Harari und auch seine Anhänger, ich weiß zum Beispiel, dass Herr Obama offenbar ein großer Anhänger ist dieses Zukunftsvisionärs und auch Olaf Scholz da ganz klare Aussagen zugemacht hat zu diesem Thema.
Was meinst du?
Sich nämlich mit Harari dazu identifizieren und ihn als großen Visionär für die Zukunft anzusehen. Aber Harari ist jemand, der offenbar Körper und Geist überhaupt nicht mehr denken kann, sondern er nur denken kann Körper und Computer und Daten. Also wenn ich beispielsweise Johannes Hartl, könnt ihr mal eingeben auf YouTube, der macht hervorragende Analysen, unter anderem auch von Herrn Harari. Ich habe das zugeschickt bekommen und war ganz begeistert davon, wie hier eine Darstellung mal analysiert wurde, wo die Gedankenfehler von Harari liegen, eigentlich die pathologischen Grundlagen auch für seine Annahmen. Also für mich ist das ein pathologischer Vorgang, der hier hintersteht, ganz eindeutig. Er reduziert den Menschen rein auf die Evolution und letztendlich auf Datenströme. Und er hat das so wunderbar gebracht, der Herr Hartl. Er hat zum Beispiel gesagt, nehmt eine Beethoven-Symphonie und diese Beethoven-Symphonie würdet ihr jetzt darstellen in Schallwellen. Dann habt ihr ein Schallwellendiagramm. Und Harari sagt, das ist eigentlich die Symphonie. Das ist der massive Reduktionismus in der Form, wie ihn Hartl da auch beschreibt. Würde aber diese Symphonie von anderen Instrumenten alleine gespielt werden. Die einen machen meinetwegen das Ganze auf Klavier und Geige und der nächste macht es auf der Harfe. Dann haben wir andere Schallwellenmuster, aber dieses Werk von Beethoven wäre immer noch dasselbe und jeder würde es raushören. Das heißt, ein Bild ist mehr als die Summe seiner Pixel. Eine Mona Lisa fotografiert oder einen Baukran fotografiert, hat vielleicht dieselbe Datenmenge und dieselbe Pixelmenge, auch an farbig unterlegten Pünktchen, die dieses Bild zusammenstellen. Aber der Sinn des Bildes ist etwas anderes. All diese Dinge negiert Harari und sagt, das gibt es nicht, es gibt nur Datenströme. Und wenn er diesen Menschen auf das Technische reduziert und dann eben halt die Verwerfungen sieht und sagt, wir können diese technischen Verwerfungen optimieren durch eine neue Technik, nämlich indem wir sie jetzt hacken. Das Ganze ist jetzt nicht, dass hier ein Irrsinniger einfach nur spricht und irgendeine wilde Philosophie verbreitet, sondern da gibt es ein World Economic Forum und da gibt es viele Konzerne drin, die genau daran arbeiten. Und wenn die genau daran arbeiten, an dieser technischen Umsetzung des menschlichen Hackens, gleichzeitig ein WEF Schwab sagt, wenn diese Technik und diese Machtstruktur in die falschen Hände kommt, dann wäre es ganz schrecklich für die Menschheit. Er selbst aber mehr oder weniger eine Unternehmerstruktur vertritt, die genau damit, nämlich mit diesem Hacken und mit dieser Technik, ihren Profit machen. Da fragt man sich, wer soll eigentlich nachher verantwortlich sein für die Umsetzung der menschlichen Programmierung? Und da kann man nur hoffen, dass dieses internationale Gremium, da wird die UNO dann vorgeschlagen, ausgerechnet die UN soll vorgeschlagen werden, die dann eben halt für die Menschen da ist. Da kann man nur hoffen, dass die nicht korrupt sind.
Das ist auszuschließen in diesem Fall, Andreas, ganz klar. Ich möchte darauf hinweisen, wenn ihr mehr wissen und erfahren möchtet über den Unterschied zwischen Geist und Seele, über die Dualität des Menschen, und zwar eines jeden Menschen von Seele und Körper oder auch Geist und Körper, das ist in dem Moment sind beide Begriffe im Prinzip eins, Seele und Geist. Und wer darüber mehr wissen möchte, wie diese Naturgesetze funktionieren, der findet viele Informationen in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit von Abdroshi. Man nennt es auch die Gralsbotschaft, wo diese Zusammenhänge erklärt werden. Und aus meiner Sicht ist das ein notwendiges Wissen heute mehr denn je bei all diesen aberwitzigen Plänen, die durchaus ernst gemeint sind, von solchen global agierenden Institutionen, dem Menschen das Innere abzusprechen.
Ich kann das nicht besser formulieren. Du hast auf der ganzen Linie recht.
So höre ich es gerne, Andreas. Das war es nämlich dann auch für heute. Und ihr Lieben, bleibt im Gottvertrauen. Es ist völlig logisch, dass am Ende dieser alten Zeit die Wogen hochschlagen. Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket, denn hier ist Immanuel. So heißt es bei Jesaja, dem alten Propheten im Alten Testament. Und das ist die tägliche Übung, die wir immer wiederholen müssen.
Und deshalb heißt es stabil durch den Mantel.
So ein schönes Schlusswort.
Du hast recht. Ich mache jetzt einen Kaffee und dann ist gut.
Ciao, bis später.
Ciao, ciao.